Ja, ich freue mich drauf, dass trotz besserem Wetter außen wie hier und einem dritten Vortrag heute Morgen ist trotzdem noch da seid, oder viele. Jetzt selbstverständlich, ich glaube, die Vorträge waren sehr intensiv und ich hoffe, sehr hilfreich. Und das Gleiche bitte Gott jetzt auch noch gemeinsam für uns, für die dritte Einheit in der Früh. Betest noch mit mir. Vater, wir wollen dir bekennen, dass wir ganz von dir abhängig sind. Wir wollen dir Danke sagen für die Möglichkeit, jetzt einfach als Gemeinde da die Freizeit zu verbringen. Ich möchte bitten, dass wir im Nachdenken über Freundschaft und die verschiedenen Aspekte davon einfach wachsen und dass du jedem von uns ein größeres Bild von dir mitgibst, wenn wir wieder heimfahren, dass wir neu Aspekte lernen über Freundschaft, uns investieren in Bereiche, wo wir es nicht tun und für andere dankbarer sind. Amen. Was ich jetzt heute vorhabe mit uns in den nächsten paar Minuten, ist letztlich der dritte Aspekt, den wir heute Vormittag behandeln wollen, zum Abschluss zu bringen. Und zwar hat ja der Tom ganz in der Früh darüber geredet, wie Freundschaft zwischen zwei Geschwistern letztlich, zwischen Menschen, die Jesus lieben und nachfolgen, sich gegenseitig befruchten kann, dass wir Jesus ähnlicher werden. Wie können wir uns ineinander investieren, um Jesus immer besser kennenzulernen, wenn wir ihn schon kennen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Zwei Christen investieren sich in Freundschaft. Willi hat uns mit reingenommen in die Frage, was tun, wenn es schwierig ist, was tun, wenn Nöte da sind, was tun, wenn Leid aufkommt, was tun, wenn diese Lebensumstände uns herausfordern, und es zusammengefasst mit Seelsorge, mit Nöte, die verschiedenen Bereiche aufgenommen. Auch das kann zum großen Teil natürlich in Freundschaft passieren. Ist gut, wenn es passiert. Und das, was ich jetzt heute machen will mit uns, ist uns mit hineinnehmen in die Frage, wie uns Freundschaften denn helfen, Menschen, die Jesus nicht kennen, zu erreichen. Oder anders formuliert, so ist ein bisschen der Titel auch für den Blog jetzt, Salz und Licht sein in Beziehungen. Und mein Ziel ist es letztlich, uns einfach Mut zu machen, dafür dieses Potenzial, und ich möchte weitergehen, einen Schritt weitergehen und sagen, dieses Design Gottes darin zu sehen, dass Gott sich das so gedacht hat. Es wird jetzt so ablaufen, dass ich versuche, 15 bis 20 Minuten maximal dazu inhaltlich was zu sagen. Es wird dann im zweiten, oder bei eurem Handout jetzt da im dritten Teil, möchte ich gemeinsam mit der Anna ein paar Beispiele und Erfahrungen aus unserem Alltag weitergeben und so die Zeit es erlaubt, dass wir vielleicht darüber ein bisschen im Gespräch sind und Rückfragen oder Ergänzungen da sind und ganz zum Schluss nochmal gemeinsam eine Zeit im Gebet haben, wo wir für konkrete Personen oder für uns beten können. Ich möchte mit einer These beginnen, einer Behauptung. Ihr findet es in eurem Handout. Und zwar lautet die wie folgt. Wenn wir in eine Beziehung investieren, mit dem Ziel, dass er, sie, die Person, Gott näher kommt, dann handeln wir im Willen Gottes. Nochmal, wenn wir in eine Beziehung investieren mit dem Ziel, dass er oder sie Gott näher kommt, dann handeln wir im Willen Gottes. Ist jetzt vielleicht aus deiner Sicht keine sehr gewagte These, aber gerade wenn du dir anschaust, auch biblisch, was der Wille Gottes ist, dann ist es eine gewagte These. Weil wenn ich heute hier stehe und behaupte zu sagen, was der Wille Gottes ist, dann ist es in manchen Aspekten gewagt. Und ich hoffe, dass wir jetzt gemeinsam kurz staunen und sehen, dass das stimmt. Zumindest möchte ich euch versuchen, das zu begründen. Das wäre der zweite Punkt. Ich möchte diese These, diese Behauptung begründen, und zwar mit der Bibel. Ich möchte dazu einen kurzen Blick auf die große Geschichte Gottes werfen, die er mit uns Menschen geht, und an ein paar Punkten kurz stehen bleiben und darüber reflektieren, was das bedeutet. Ich möchte mit uns kurz aufs Evangelium schauen. Beginnen möchte ich da bei dem Dreieinigen, bei dem ewigen Gott. Und ich weiß nicht, wir haben es ein paar Mal gehört, da jetzt schon in den Tagen, inwiefern dir das bewusst ist. Es gibt Gott nicht außerhalb von Beziehung. Es gab ihn und gibt ihn nicht außerhalb von der vollkommenen Beziehung zwischen Vater, Sohn und Geist und das in Ewigkeit. Und diese enge und untrennbare Beziehung charakterisiert Gott. Und ohne jetzt da in eine philosophische Blase abzudriften, weil es kann passieren, wenn man darüber nachdenkt, warum das so ist. Aber wir müssen anerkennen, dass es so ist. Gott hätte es anders machen können, aber er hat sich in einer ewigen Beziehung offenbart. Der erste Punkt. Wir beginnen beim dreieinigen ewigen Gott, der in Beziehung lebt. Ewig. Wir gehen zum zweiten Element des Evangeliums, und zwar zu dem Geschöpf, das im Ebenbild dieses Gottes geschaffen ist. Und zwar worin? In Beziehung. Gott schuf den Menschen, wie er das kurz schon gesagt, ihm ähnlich. Und die Beziehungsfähigkeit vom Menschen ist eines der stärksten Ebenbildlichkeitsmerkmale im Unterschied zu anderen Geschöpfen. Ähnlich wie Gott ist der Mensch beziehungsorientiert. Und zwar in zwei Ebenen. Einmal vertikal und einmal horizontal. Vertikal, weil das Geschöpf, der Mensch, in harmonischer, in sehr guter Beziehung zum Schöpfer leben sollte. Das war das Design. Die Beziehung war definiert durch eine völlige Abhängigkeit zum Schöpfer. Kannst du dir das illustrieren mit dem Gebot, dem Baum, der Frucht im Garten? Warum diese Frucht? Warum dieses Gebot? Weil es der einzige Rahmen war, den Gott dem Menschen gegeben hat, um die Beziehung dadurch zu definieren, dass der Mensch jedes Mal, wenn er an diesem Baum vorbeigeht, Gott sagt, ich weiß, du weißt es gut für mich. Du meinst es gut für mich. Ich gehorche dir. Ich bin abhängig von dir. Auch wenn ich nicht alles verstehe, gehe ich an dem Baum vorbei, weil du es mir gesagt hast. Das ist Abhängigkeit. Und zu dieser war der Mensch von Anfang an geschaffen. Und die zweite Ebene hat uns der Thomas schon gezeigt, die horizontale. Der Mensch sollte eben nicht allein sein, sondern in Beziehung mit anderen leben. Gott vervollkommnete seine Schöpfung mit dem zweiten Menschen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das gilt natürlich für die Ehe in dem konkreten Kontext, aber für das ganze menschliche Zusammenleben. Vertikal, horizontal. Und damit hat der Mensch echte Würde. Und jeder, der sich ein bisschen mit den Fragen der Aufklärung, des Humanismus beschäftigt, der sieht, dass wie relevant dieses Gott-Ebenbildlich-Sein in der christlichen Lehre ist. Weil es letztlich der Grund ist, warum der Mensch wirklich Würde hat und warum wir auf einer Basis außerhalb von uns sagen können, dass der Mensch Würde hat. Weil er im Ebenbild geschaffen ist von diesem ewigen, dreieinigen Gott, der ewigen Beziehung lebt. Und es ist gewaltig, was für eine Würde dieser Mensch hat. Jede Handlung, jedes Wort von uns soll es reflektieren, dem Menschen gegenüber. Ich begegne, wann immer ich einem Menschen begegne, einem Abbild dieses ewigen, dreieinigen Gottes. Es ist gewaltig. Die Geschichte geht weiter im Evangelium. Wir kommen zu dem Punkt, was wir den Sündenfall nennen. Die Sünde zerstört. Was zerstört sie? Ich behaupte, sie zerstört vorrangig Beziehungen. Diese Abbilder Gottes haben sich für die Unabhängigkeit von Gott entschieden, ohne ihn leben zu wollen. Und diese Rebellion führt zum Tod. Haben wir mehrfach gehört, zu zwei Arten von Toden, zu dem physischen Tod und zu dem geistlichen Tod. Der geistliche Tod, weil die Beziehung zum Schöpfer und auch zum Mitmenschen zerstört ist. Diese ursprüngliche Beziehung, die Abhängigkeit, wo Gott mit dem Menschen im Garten gewandelt ist, diese unverhüllte, diese unvermittelte Nähe ist nicht mehr möglich. Die Beziehung zum Schöpfer ist gestört. Weil der Mensch geistlich tot ist, Epheser 2, der stärkste Vers für mich da in dem Zusammenhang. Der Mensch ist geistlich tot und er kann von sich aus nicht zu Gott kommen. Ein Toter kann sich nicht selbst wiederbeleben. Er kann und will es teilweise auch nicht. Die Beziehung zum Schöpfer ist zerstört. Und auch zu Mitmenschen ist die Beziehung zerstört und gestört, weil sich der Mensch nun nimmer wie im ursprünglichen Design liebevoll ergänzt und erweitert und hilft und liebt, sondern weil er sich zum eigenen Vorteil gegenseitig ausnützt. Ich liebe ist das Motto, nicht Nächstenliebe, seit der Sünde. Unmittelbar nach der ersten Sünde ist es ganz klar ersichtlich, da will er dann so ein bisschen mit hineingenommen in die Situation, oder? Er war's, sie war's, du warst's, weil du sie mir gegeben hast. Er, sie, du bist das Problem und wenn du das Problem nur wegtun würdest, dann ging es mir gut. Dann wäre das Problem nicht mehr da. Die Beziehung zu Mitmenschen, die Gott widerspiegeln soll, ist zerstört. Nicht mehr in dieser Form möglich, weil die Sünde zerstört. Der nächste und so herrliche Punkt im Evangelium ist jetzt die große Rettungsaktion Gottes. Und zwar, wie lautet die? Beziehungen wiederherstellen. Gottes Mission für uns war es, Beziehungen wiederherzustellen. Zuerst zwischen dem Menschen und ihm und dann auch zwischen den Menschen untereinander als eine Konsequenz daraus. Nur aber wenige Bibelstellen dazu, weil es so herrlich ist, diese erlösende Botschaft vom Evangelium. Zuerst in unserer Versöhnung mit Gott. In dem Vertrauen auf diese Wiederherstellung hat zum Beispiel wurde Abraham Freund Gottes genannt. 2. Chronik, Vers 20, Kapitel 20, Vers 7. 2. Chronik 20, Vers 7. Gott nannte Abraham seinen Freund. Wenn du dir den Kontext anschaust, dann wird klar, dass er das nur machen kann auf der Basis dessen, weil Abraham vertraut hat, dass Gott einen schicken wird, der die Beziehung zu ihm wiederherstellt. Und darum konnte er ihn Freund nennen. Römer 5, Vers 10. Als wir Feinde waren, wurden wir versöhnt. Du bist von Natur aus Feind Gottes. Und er hat dich als Feind versöhnt. Du hast keinen Schritt auf ihn zugemacht. Hast nicht deine Freundschaft angeboten. Sondern er hat dich zu seinem gemacht, als du sein Feind warst. Und Johannes 15, Vers 14. Daniel wird am Sonntag zu sicher noch was sagen. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Johannes 15, Vers 14. Genau dort sehen wir, was passiert, wenn Jesus die Beziehung zum Vater wiederherstellt. Siehst du die Verbindung? Abhängigkeit ist wieder da. Ihr tut, was ich sage, weil ihr glaubt, dass es gut ist. Der Garten am Anfang, du gehorchst meinem Gebot, nicht von dem Baum zu essen, weil du glaubst, dass es gut ist, was ich dir sage. Und wenn ihr mich liebt und seid ihr meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, weil Jesu Gebote gut sind. Das ist das, was passiert, wenn Jesus die Beziehung zwischen dem Vater und uns heilt. Und wie schaut es mit den Menschen aus? Wie ist die Wiederherstellung in der Beziehungsebene horizontal? In den neutestamentlichen Briefen werden wir stets aufgefordert dazu, in Beziehungen zu investieren. Ganz besonders dort, wo Bruch passiert ist. Dort, wo Unfrieden herrscht. Dort, wo Streit da ist. Dort gilt es immer wieder, Versöhnung zu suchen. Zum Beispiel in Galater 6, Vers 10. Da heißt es, sucht das Gute zuerst von den Geschwistern und dann von allen Menschen. Sucht das Gute für alle Menschen. Nur exemplarisch, ein Vers. Ich glaube, du weißt, dass das Neue Testament voll ist von diesen Appellen, dass das erlöste Herz Versöhnung sucht mit Mitmenschen. Der Erlöste liebt Gottes Geschöpfe und er sieht den Wert. Und er möchte sich darum investieren. Das ist das, was Gottes große Rettungsaktion macht. Er stellt Beziehungen wieder her. Aber wozu? Wozu sind wir jetzt gerettet? Einfach nur um versöhnt zu sein, das ist sicher ein Aspekt. Aber die Bibel und Jesus bleiben da nicht stehen. Sondern wir kommen zum, ich würde sagen, letzten Aspekt des Evangeliums, zu dem Auftrag. Zu dem, wozu die Versöhnten, die in Beziehung wiederhergestellten, beauftragt sind. Wir sind beauftragt und wir sind gerettet dazu, Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Also wir sollen Würze sein dort wo Geschmacklosigkeit da ist. Und wir sollen Licht sein, da wo Dunkelheit da ist. Und das Natürlichste, das Jesus, wenn er das sagt, in Matthäus 5, im Blick hat, ist Beziehungen, Freundschaften, Investitionen in andere Menschen. Warum? Ja, Jesus selber hat es uns vorgelebt. 3 Jahre seines öffentlichen Dienstes hat er sich aus den vielen, vielen tausend Menschen 12 ausgewählt. Und aus den 12, eine Gruppe von 3, die jeden Tag mit ihm unterwegs waren, die ihm die engsten Freunde wurden. Ich ermutige dich mal, die Evangelien zu lesen, wenn du daran Zweifel hast. Und mit der Frage zu lesen, wie investiert sich Jesus in andere Menschen? Wo nimmt sich Jesus Zeit für sie? Wo geht er auf ihre individuellen Bedürfnisse ein? Wo begegnet er den Menschen, so wie sie es brauchen? Und wo hat er damit immer im Blick, dass ihre Unabhängigkeit vor Gott offenbart wird und sie hingeführt werden zur Abhängigkeit zu ihm? Gemäß einer Erzählung, und ich nehme dir damit das Studium nicht ab, aber es ist nur eine Ermutigung, gemäß einer Erzählung gibt es 132 Situationen in den Evangelien, wo Jesus Menschen begegnet. Und interessant finde ich jetzt, dass 6 dieser Begegnungen im Tempel passiert sind. 6 Begegnungen mit Menschen im Tempel, 4 Begegnungen in einer Synagoge, in Synagogen. Und 122 von nur diesen 132 passierten dort, wo der natürliche Alltag der Menschen war. Dort, wo die Menschen lebten, arbeiteten, waren, redeten, sich aufhielten. Dort ist Jesus hingegangen und hat sich in die Menschen investiert und ist ihnen dort begegnet. Im natürlichen Umfeld der Menschen. Jesus selber wird beschrieben in Matthäus 11, Vers 19 oder auch in Lukas Kapitel 7, ab Vers 34. Lukas 7, Vers 34, sehr prägnant. Jesus wurde genannt ein Freund von Zöllnern und Sündern. Ein Freund von Zöllnern und Sündern. Warum wurde er so genannt? Weil sein natürliches Umfeld, sein natürlicher Lebensstil das widergespiegelt hat. Ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und zum Schluss, der letzte Einblick, der uns das zeigen soll, Matthäus 28, ab Vers 16, wir haben die Stelle in den letzten Monaten auch oft gehört, letzten Sonntag der Flo darüber gepredigt, der große Missionsbefehl. Das Jüngermachen ist per Definition etwas, was in Beziehung passiert. Taufen und Lehren in allen Facetten unseres Lebens. Und schau dir die Apostelgeschichte an, wie die ersten Christen diesen Auftrag verstanden haben. Schau dir die neutestamentlichen Gemeinden an, wie die ersten Gemeinden diesen Auftrag verstanden haben. Und damit meine Behauptung, wenn wir in Beziehungen investieren, wo Menschen Jesus noch nicht kennen, mit dem Ziel, dass sie ihn kennenlernen, dann handeln wir im ursprünglichsten Schöpfungswillen Gottes. Und ich finde das gewaltig. Und ich glaube, dass, du magst dir vielleicht denken, naja, okay, nicht viel Neues, war mir klar. Und wir wissen aber auch, dass unser Leben das wahrscheinlich nicht immer in dieser Qualität reflektiert, dass da viel Luft nach oben ist. Und ich glaube, das ist ein sehr sensibler Punkt, weil wir, wenn wir da einen Missstand feststellen und sagen, ja, ich würde das gern machen, ich würde das mehr machen, ich weiß, ich sollte mehr, aber dann helfen wir und korrigieren wir uns nicht damit, dass wir jetzt hier jemand haben, der wieder 3 Ermahnungen dazu ausspricht oder 5 Tipps, wie wir das besser machen. Das ist hilfreich an manchen Punkten. Aber ich glaube, wir müssen an den Punkt kommen, wo Gott unser Herz erobert und wo das Evangelium so viel Raum in unserem Herzen gewinnt, dass das der natürliche Ausfluss unseres Lebens ist. Denn nur wenn unser Herz davon ergriffen ist, dann wird es ein natürliches, etwas Normales für uns werden. Und dann werden die Tipps und die Ermahnungen auch auf den Boden fallen, wo es aufgeht. Und ich hoffe, dass dieser Metablick aufs Evangelium und zu sehen, wie Beziehungen und der Schöpfergott, der in Beziehung lebt, von dem alles ausgeht und die Sünde, die die Beziehung trennt und Jesus, der die Beziehungen wiederherstellt und der uns aussendet, um Beziehungen, um zu dieser Beziehung, in der Versöhnung wieder einzuladen, dass dieser Metablick unser Herz stimuliert, weil Gott nichts anderes als das im Blick hat. Daran glaube ich und darum glaube ich, dass diese Behauptung stimmt. So viel zu der Begründung mit der Bibel. Ich bin gern bereit, oder wenn es später noch weitere Fragen gibt oder Ergänzungen, haben wir sicher Zeit dafür. Gut, jetzt würde ich gern soweit die Theologie, soweit das, was, glaube ich, unser Herz anregt dabei. Und trotzdem wird es ja praktisch, das ist ja auch klar. Und darum haben die Anna und ich hoffe, das ist hilfreich, uns die letzten Wochen ein bisschen überlegt, wie denn wir das, was wir jetzt, was ich gerade gesagt habe, versuchen persönlich anzuwenden. Und auch vor allem, welche Erfahrungen wir dabei gemacht haben. Und vorweg zwei Dinge, das ist nur ein Auszug. Jeder von euch könnte wahrscheinlich noch 20 mehr solche Aspekte beleuchten und Hilfreiches weitergeben. Und ich hoffe, dass wir auch immer mehr eine Kultur und eine Plattform schaffen, in der das ganz natürlich wird, dass wir darüber reden und uns helfen, darin zu wachsen, Erfahrung, also Ermutigung und Entmutigung in dem Bereich einfach miteinander teilen und uns helfen. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben an die Beziehungen, die wir haben zu Menschen, die Jesus aktuell noch nicht kennen, nachgedacht. Da ist dann der Workshop vom Thomas wieder mal eine Werbeschaltung, sehr hilfreich zu überlegen, wo, in was für einer Wolke, ich oute mich, in was für einer Wolke vom Beziehungsnetzwerk ich aktuell stehe. Wir haben ein bisschen überlegt, wie ist es denn passiert, wie hat denn Gott geschenkt, dass wir mit diesen einzelnen Personen einfach in der Beziehung gewachsen sind. Und wie hat sich ergeben, dass kleine Türen aufgegangen sind im Herzen, um über das Evangelium zu reden. Und es soll jetzt in keinster Weise darum gehen, das zu kopieren oder das irgendwie euch da vorzutragen und da den Scheinwerfer auf uns zu leuchten. Ich hoffe, das nehmt uns wirklich ab. Sondern wir haben reflektiert darüber, was wir da erlebt haben, was wir erfahren haben, was wir gelernt haben. Und Aspekte, die uns dabei einfach wichtig geworden sind, wie wir gemerkt haben, worauf das einzelne Herz angesprochen hat. Ich beginne gleich mit der ersten Person in meinem Leben. Mir werde jetzt bewusst die Namen da außen vor lassen, das ist ja nicht wichtig. Der erste Aspekt, der uns dabei helfen kann, das zu tun, ist ein ehrliches, ihr findet es in seinem Handout auf Seite 9, ein ehrliches Interesse am Gegenüber. Gut, wiederum was jetzt nicht unbedingt sehr weltbewegend klingt. Aber ich hoffe, uns ist bewusst, und wenn nicht, dann denk drüber nach und investiere dich darin. Viele unserer Freunde und Kollegen sind es nicht gewohnt, weil wir in einer sehr individualistischen und selbstzentrierten Gesellschaft leben. Was meine ich damit? Die ehrliche Frage von dir an einen Freund, an eine Freundin, wie geht es dir, ist alles andere wie selbstverständlich. Wir leben in einer Kultur, wo es, ja, läuft. Natürlich, passt, ja. Wem schütte ich mein Herz aus? Ist auch klar, dass es da Rahmen und Grenzen dafür gibt. Aber die ehrliche Frage, wie geht es dir? Und wenn sich ein Gespräch ergeben hat in irgendeinem Bereich des Lebens, wo man auch gemerkt hat, hey, da gibt es Not, da gibt es Herausforderungen. Ehrliches Interesse, dem nachzugehen, sich dafür Zeit zu nehmen. Ich habe es mit einem Arbeitskollegen erlebt und es war das konkrete Beispiel. Wir haben uns mehrere Mittagspausen getroffen zum Sport machen, zum Laufen. Und waren dann irgendwann nach mehreren Monaten einmal allein, weil die anderen abgesagt haben. Und ich habe ihnen wirklich einfach ein paar Fragen gestellt. Ganz ehrlich, wie geht's dir mit deiner Familie? Geht's dir mit deiner Frau? Und war keine Rezeptur, nicht irgendwie so 1, 2, 3 und auf einmal boom. Ja. Aber er hat mir danach immer wieder gesagt, er war so bewegt über diese ehrlichen Fragen an seinem Leben. Und daraus hat sich ergeben, heute wirklich eine, je nachdem, was für Kategorie man das einordnet, aber eine wachsende Beziehung. So, das war heute, und aus diesen Gesprächen, wo er dann auch angefangen hat, sich anzuvertrauen, Not mit seiner Frau und auch Fragen, wie unsere Ehe noch haltbar ist, nachdem die Kinder aus dem Haus sind und so weiter, wo man gemerkt hat, da gibt's Fragen, relevante Lebensfragen, und er heute wirklich großes Interesse hat, beispielsweise nächste Gemeindeveranstaltungen zu besuchen, auch gemeinsam die Bibel zu lesen. Und ich kann sagen, Gott hat mir gezeigt bei ihm, dass das ehrliche Interesse am Gegenüber für ihn das sehr, sehr wichtig war. Darum die Ermutigung dazu.
Der zweite Aspekt heißt, finde das gottförmige Loch im Herzen des anderen. Und ja, da habe ich einfach Interessantes erlebt mit einer Arbeitskollegin von mir. Die kenne ich jetzt über mehrere Jahre schon. Und wir sind eigentlich ja, gut befreundet. Wir treffen uns seitdem eigentlich auch regelmäßig. Und auch schon von ersten Gesprächen eigentlich hat sich schon ergeben, über Gott zu reden. Und sie hat sich ihr Gottesbild so ein bisschen selber definiert. Und ja, das passt ja nicht. So hat sie es einfach für sich definiert. Und ein Thema hat sich einfach die ganze Zeit immer wieder durchgezogen. Und das war das Thema Männer. Die Erfüllung in der Beziehung zu finden. Und ja, sie hat da viele Enttäuschungen erlebt und ja, man hat einfach gemerkt, sie sucht immer wieder, was sie eigentlich auch nicht kriegen kann. Und gerade in den letzten Wochen war das jetzt aktuell, dass sie ja, eine große Enttäuschung erlebt hat und dieser wunde Punkt dann einfach auch gezeigt hat, dass sie dieses Loch, das sie hat, durch Männer zu füllen versucht. Und wo einfach nur Gott diesen Platz einnehmen kann, weil er der Sinngeber ist, weil er dieses tragfähige Fundament sein kann, nach dem sie sucht oder das sie versucht zu finden. Und eben bei dieser letzten großen Enttäuschung, wo wir einige ja, Stunden darüber geredet haben und ich einfach auch zugehört habe, haben wir dann wieder darüber geredet, welchen Platz Gott eigentlich in dem hat oder wie ich Gott da erlebe. Und ja, sie war dann bereit und hat gesagt, ja, dann versuche ich es mal in der Bibel. Also sie liest jetzt mal die Bibel und es hat dann Gott wirklich geschenkt, dass wir jetzt uns einmal in der Woche treffen und gemeinsam in der Bibel lesen und sie ist ja sehr auf der Suche und deswegen wie ja, der Aspekt, dieses Loch zu füllen und so sind wir eigentlich dann draufgekommen, darüber zu reden.
Ein weiterer Aspekt, der uns wichtig geworden ist, den wir erlebt haben, ist ein Stück weit, ich nenne es mal Mut zur Initiative. Das ist die Kategorie von Menschen in unserem Leben. Das war bei mir ein Kollege, den ich seit der Volksschule kenne, mit dem ich Fußball gespielt habe, den ich seit eben der Zeit kenne und der auch mich seit der Zeit kennt. Und da beginnt es jetzt herausfordernd zu werden, weil er natürlich auch Dinge von mir kennt, auf die ich selber nicht stolz bin. Das ist ja oft so in unserem Beziehungsnetzwerk aktuell, sind es so die aktuellsten, oder? Und die kennen uns jetzt gerade so aus der Phase, meistens. Aber der kennt auch Dinge, auf die ich nicht stolz bin. Dinge, die ich getan habe, bevor ich, wie es heute sagen wird, wirklich begonnen habe, Jesus nachzufolgen. Und mit ihm, und da gibt es viele davon in meinem Leben, ist es eine richtige Herausforderung, auch über den Glauben zu reden. Und was ich bei ihm konkret gemerkt habe, war mir dann ein Anliegen, das zu tun, aber diese Hürde und woher kommt auch diese Überwindung, die da ist, oder das, was zu überwinden ist. Und Gott hat es dann einfach auch geschenkt, wirklich Mut zu haben und ihn darauf anzureden. Und ich weiß es ehrlich gesagt ganz nicht mehr ganz 100%, wie es jetzt dann zum Gespräch gekommen ist. Aber letztlich wirklich die Frage, ob er noch regelmäßig in die Kirche geht, ob er dann noch im Dorf natürlich Katholizismus und die Verbindung mit der Tradition ist dann oft eine hilfreiche Brücke, warum er Christ ist, auch wenn nur nominell, und hat dann darüber, habe ich ihm erzählen können über meinen persönlichen Weg und meine Leidenschaft für die Bibel, und Gott hat es geschenkt dann, ich denke auch, weil er den Mut zur Initiative gesegnet hat, dass wir heute alle zwei Wochen uns treffen zum Bibellesen und er Teil von dieser Bibel- und Weingruppe ist, die ich mit ein paar Männern einfach haben darf und mich treffen kann. Und ich glaube, dass es ein wichtiger Aspekt ist, uns da Mut zu machen, dazu auch Mut zu haben zur Initiative. Gerade bei Menschen, mit denen wir schon lange unterwegs sind und diesen Beziehungsinvest auch wirklich was mit Mut zu tun hat. Und diese Hürde, die man da hat, auch gut ist, wenn man sie immer wieder vor Gott legt und auch andere bittet, dafür zu beten und sie auch überwindet.
Bei einer anderen Arbeitskollegin von mir habe ich gemerkt, dass Reden oft Silber ist und Schweigen Gold. Sie ist vor 2 Jahren circa, hat sie ihren Ehemann ganz plötzlich verloren und das ist auch war der Vater von ihren Kindern. Sie hat deshalb dann wieder anfangen müssen zu arbeiten, ist dann an unsere Schule gekommen und es haben sich dann immer wieder Gespräche ergeben. sie hat dann auch innerhalb, oder es hat sich dann eine gewisse Freundschaft aufgebaut und sie hat dann auch immer wieder ganz offen über ihren Umgang mit dem Tod von ihrem Mann gesprochen und einfach auch, wie es ihr geht. Also sie war sehr, sehr offen und für mich hat es dann einfach auch oft geheißen, zuhören und ja, Trost zusprechen, weil was sagt man? Genau, für sie natürlich ja einfach da sein und ich habe ja einfach Hilfe angeboten, sie in den Gottesdienst eingeladen und es war dann wirklich auch schön, weil sie das angenommen hat. Sie ist schon einige Male in den Gottesdienst gekommen und hat das eigentlich auch vor, weiterhin zu machen. Es ist natürlich auch nicht immer leicht mit den Kindern allein und so. Und ja, habe einfach da gemerkt, es bringt jetzt nicht viel, wenn ich rede, weil ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll auf das Aufhören. Und ja, hat ihr sicher geholfen, dass ich einfach da viel zugehört habe und ihr so die Hilfe war.
Der vorletzte Aspekt, der uns beim Reflektieren und Nachdenken wichtig geworden ist, ist das sich selbst daran erinnern, dass es bei Gott keine Zufälle gibt. Erlebt habe ich das konkret, hat jeder von uns wahrscheinlich unterschiedlich erlebt, erlebt habe ich das bei einem Arbeitskollegen auch vor etwa 3 Jahren. Wir waren gemeinsam, ohne es zu wissen, auf einer unglaublich schlechten Schulung und ich habe mir am ersten Tag dieser Schulung, wo man halt regelmäßig dann hingeschickt wird, um sich fachlich sehr kompetent weiterzubilden, habe ich mir geschworen, am zweiten Tag, da bin ich echt nicht mehr dabei, gell, das tue ich mir nicht mehr an. Und habe dann doch aus irgendwelchen Gründen dann gesagt, nein, das haben wir ja schon gezahlt, das ist ja Geld, und dann gehen wir doch hin und dann holt man den Ausweis. Und an dem zweiten Tag, in einer Pause, also ich bin reingegangen in diese Schulung mit der Motivation, umbringen, habe meinen Laptop mitgenommen, nehme ein bisschen arbeiten, die Zeit möchte ich mir vernünftig nutzen. Und Gott hat mich völlig überrascht. An diesem zweiten Tag in einer Pause hat sich ein Gespräch ergeben, initial mit diesem Arbeitskollegen, den ich vorher nicht gekannt habe, aus einem ganz anderen Bereich, der heute zweifelsohne zu einem meiner engeren Freunde gehört, auch Teil dieser Bibel- und Weingruppe ist und wirklich großes Interesse hat am Evangelium. Und heute selber sagt, das hat er mir gesagt vor einem Jahr, er ist Gott so dankbar für diese Schulung, weil wir beide der Meinung sind, sie war unglaublich schlecht, dass Gott das verwendet hat, um uns da auch zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist schon Mut machen. Mir macht es Mut, mir hat es erinnert und ermahnt, weil natürlich meine Haltung an diesem Moment war überhaupt nicht erwartend, dass Gott jetzt was tut, aber Gott hat mich wirklich überrascht und das hat uns sehr, sehr Mut gemacht und da könnte wahrscheinlich wirklich jeder von uns sehr, sehr viel erzählen, wie Gott das macht, oder? Aber erinnere dich daran, dass es bei Gott keine Zufälle gibt. Und wenn er morgen Begegnungen schenkt mit Personen, dann macht er das bewusst und macht er das, weil er souverän ist.
Und der letzte Aspekt ist Bete. An eine Sache, die ich mich immer wieder erinnern muss und mir und sicher alle ist, dass Gott allein es ist, der die Herzen verändern und bewegen kann. Und ich habe über Alex und seinen Arbeitskollegen eine mittlerweile gute Freundin von mir kennengelernt. Wir haben viel Gespräche geführt. Sie ist sehr individualistisch und hat so auch ihr eigenes Bild von Gott und Werten und so weiter. Und ja, geht da ihren eigenen Vorstellungen eigentlich nach. Mit ihren Fragen und der Kritik an mir und meinem Glauben war sie oft sehr hart und bin ich ehrlich gesagt ganz oft an meine Grenzen gekommen. Also ich bin oft von einem Treffen heim und war sehr entmutigt, weil ich nicht mehr gewusst habe, was soll ich jetzt noch sagen oder ja, wie kann ich das erklären. Also sie war hat oft sehr mit scharfen Pfeilen geschossen, so ist mir das oft vorgekommen. Und ich bin an einen Punkt gelangt, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich kann reden und ich kann sagen, was ich glaube, ich will. Ich muss noch mehr beten einfach für sie. Und ja, habe einfach immer wieder, auch bevor wir uns getroffen haben, gebetet und während die ganzen Pfeile gekommen sind und so. Und es ist dann über Monate passiert und viel habe ich natürlich da erst im Nachhinein gesehen, aber Gott hat wirklich ihr Herz verändert. Also sie hat weiterhin noch Fragen und Zweifel auch im Glauben, aber wir lesen jetzt gemeinsam die Bibel mit ihrer Freundin und ihrer Schwester und ja, sie ist sehr ruhig geworden innerlich und das ist so ein Wunder, weil ich einfach gemerkt habe oder gesehen habe, dass Gott dieses Gebet erhört hat und es jetzt wirklich Freude macht, sich mit ihr zu treffen. Ich bin immer so entmutigt, sondern ermutigt, einfach auch durch diese Veränderung, die da stattgefunden hat. Und ja, hoffe, dass es euch ermutigt.
Okay, also so viel zu dem, was wir erlebt haben. Es gibt natürlich bei dem ganzen Thema ganz vieles, was wir jetzt weder angesprochen haben, noch wofür wir noch Zeit haben. Also es gibt natürlich Herausforderungen in dem Bereich, uns in Menschen investieren, die Jesus nicht kennen. Eine Herausforderung ist Zeit, eine andere Herausforderung ist, in wen investiere ich mich? Ja, da gibt es ja auch eine Auswahl zu treffen. Es gibt da eine Grenze, die wir ziehen müssen. Die Bibel ist da ganz klar, dass auch Freundschaft mit der Welt in manchem Feindschaft mit Gott bedeuten kann. Also wir wollen nicht, dass unsere nichtchristlichen Freunde uns vereinnahmen und so prägen, dass nicht mehr Jesus der Mittelpunkt ist und unser Leben von ihm geprägt ist. Ich meine, all die Dinge seien jetzt einfach nur erwähnt, haben wir nicht behandelt oder auch nicht angesprochen. Muss man natürlich, ist ganz, ganz wichtig. Unser Ziel, unser Wunsch ist und war es, Mut zu machen, uns in Freunde zu investieren, Gott zu vertrauen, dass er es möchte, von der Bibel inspiriert und stimuliert, dass Gott es wirklich will, dass es nicht vielleicht die Expertise ist von ein paar wenigen, die halt beziehungsorientierter sind, sondern dass Gott jeden von uns gemacht hat dazu, uns darin zu investieren. Ich hoffe, es ist ermutigend gewesen. Gern bereit, da jetzt ganz kurz, vielleicht 5 Minuten für Ergänzungen von euch, vielleicht was ihr erlebt habt in dem Bereich oder auch Rückfragen. Und abschließend würden wir gerne einfach nur 10 Minuten Zeit nehmen zum gemeinsam Beten in kleinen Gruppen. Also jetzt haben wir, glaube ich, wirklich gut 5 Minuten noch Zeit, um ja, Dinge, die ihr sagt, das sollten wir da noch behandeln oder noch hinzufügen, Dinge, die ihr erlebt habt oder auch Rückfragen zu dem Thema.
Wir reden sehr viel von Investment in Beziehung, oder? Und ich denke, was man dabei nicht vergessen sollte, ist der Aspekt, dass bei jedem Investment ja auch was zurückkommen sollte und was zurückkommt, üblicherweise, oder? Mhm. Je besser ein Investment ist, umso mehr kommt zurück. Und das ist ja auch, was man eigentlich von einer Freundschaft erwarten darf. Und das ist ja nicht was, was nur in eine Richtung geht. Und das ist sehr ermutigend, weil man hat selber was davon und es kommt was zurück. Und das ist das Schöne an Freundschaften, oder?
Ja.
Und es ist, ich glaube, es fällt sehr schwer, wenn man es immer nur als, also Investment betrachtet, es in eine Richtung geht. Weil dann wird es viel schwerer. Und wenn man es angeht, in der Hoffnung, dass was zurückkommt und danach selber nutzen sie das der Freundschaft, ist es viel einfacher.
Das sollte man sagen. Absolut, ja. Das danke, sehr hilfreich. Das ist dieses Geheimnis im Evangelium, dass Gott sagt, jeder von uns hat letztlich den anderen primär im Blick, aber gleichzeitig kommt was zurück. Also, ja. Danke, ja, sehr hilfreich.
Ihr seid beide sehr umgängliche Leute, ihr könnt gut zuhören, ihr trefft Leute in der Arbeit oder beim Laufen gehen, beim Sport. Lernt sie besser kennen, also die verbringen offensichtlich gerne Zeit mit euch. Und dann gibt es andere Freude in euren Erzählungen und jetzt lesen wir mit ihnen in der Bibel. Bibel und Wein, Bibel und Schokolade. Wie merkt ihr denn beim Wachsen dieser Beziehungen, dass jetzt der Punkt kommt oder dass Bereitschaft da ist, die Bibel zu lesen mit jemandem? Das ist ein großer Schritt. Wie passiert das oft? Wie schafft ihr mit euren Freunden diesen Schritt hin zur Bibel?
Ja, also bei mir war es eigentlich bei denen so, dass man natürlich schon eine gewisse Freundschaft da war und eigentlich, ja, wir einfach immer schon offen drüber geredet haben und so. Und ich sie dann einfach gefragt habe, ob sie es interessieren würde. Und natürlich gehört da oft auch viel Mut dazu und man fühlt sich gerade nicht danach, weil die Ablehnung könnte ja groß sein und so. Aber oft habe ich im Vorhinein dafür gebetet, dass Gott mir wen zeigt, mit dem oder mit der ich eben die Bibel lesen kann. Und ja, also es war oft sehr überraschender für mich, weil es hat in dem Moment, wie das erste Beispiel, die ist zu mir gekommen und wir haben viel über dieses Beziehungsproblem geredet und das Letzte, an das ich gedacht hätte, wäre jetzt da gewesen zu fragen, soll man die Bibel lesen? Und so ist dann bei ihr irgendwie entstanden, dass sie gesagt hat, ja, sie sieht da irgendwie, da muss doch was dran sein an der Bibel. Und dann war es irgendwie so ein bisschen unter Anführungszeichen aufgelegt. Dann habe ich gesagt, lesen wir zusammen, weil es mir einfach auch geholfen, also immer noch hilft und gerade am Anfang vom Glauben geholfen hat, gemeinsam zu lesen und da einfach, man versteht einfach auch vieles oder gewisse Hintergründe helfen einfach auch, um die Bibel dann besser zu verstehen.
Ja, ich glaube auch, dass es da keine Rezeptur gibt und dass wir uns das schon bewusst, also so reflektiert sind wir dann schon, dass das nicht unbedingt, das haben wir ja in unserem Leben nicht so intensiv erlebt wie jetzt gerade. Also die letzten 3-4 Jahre waren da wahnsinnig intensiv und wir sind Gott auch sehr, sehr dankbar dafür und das wollen wir nicht für selbstverständlich nehmen. Das ist das eine, also das ist ein Geschenk. Das andere ist aber schon, glaube ich, dass es die Aspekte, die wir jetzt da gelernt haben, das ist an unsere und da gibt es wahrscheinlich auch die ihr gelernt habt und die man ergänzen kann, die da schon helfen. Also das ist die Grundüberzeugung zum Beispiel, dass das Wort Gottes das Beste ist, was die Person haben kann, ist eine der Überzeugungen, die uns antreibt. Dass auch in der Evangelisation haben wir ja manchmal, begegnet mir zumindest auch in Gemeinden, so das fast schon eher skurrile Bild, wir sind überzeugt, die Bibel ist die Wahrheit und Gott inspiriert und das Allerwichtigste fürs Leben. Aber im Bereich der Evangelisation, da müssen wir selber arbeiten. Und da geht es mal zuerst daran, die Person an den Punkt zu bringen, dass sie gläubig wird und dann kann sie die Bibel lesen. Mir ist sehr wohl bewusst, dass es, dass jemand an den Punkt kommt, mit der Bibel zu lesen, da muss schon wahnsinnig viel passieren. Ja. Weil viele in unserer Kultur sind ja skeptisch diesem Buch gegenüber. Das ist richtig und da ist auch die Apologetik, die Verteidigung des Glaubens, ein ganz relevanter Bereich. Aber wenn meine Grund- und deine Grundüberzeugung ist, dass die Bibel Kraft hat, auch zu verändern, und so war zum Beispiel das mit diesen Männern, wo ich begonnen habe, die Basis für das war nicht, wir teilen die Inspirationslehre gleich, mit der wir nicht mal was anfangen können. Und ich habe zu ihnen gesagt, die Basis, dass wir gemeinsam lesen können, ist nicht, du musst die gleiche Überzeugung haben von diesem Buch, sondern du musst Respekt vor diesem Buch haben. So wie wenn du jede andere antike Schrift liest, wir schauen gemeinsam, was da steht und reden darüber. Und wir haben erlebt, dass das unglaublich Kraft hat. Und wir sind auch dadurch natürlich mehr ermutigt, das wieder zu tun, wenn man das erlebt. Das ist auch ganz klar. Also die Überzeugung und schon auch diese Dinge, die wir jetzt da versucht haben oder zu sagen, von dem, was wir erlebt haben, Mut zur Initiative und auch hinzuhören, dieses gottförmige Loch im Herzen des anderen. Das ist da und das versucht jeder anders zu füllen. Und die Botschaft der Bibel ist die, dass durch das Lesen des Wortes Gottes, der Geist unser Herz ergreifen will und zeigen will, dass er dieses Loch letztlich nur füllen kann. Und ja, also es sind verschiedene Aspekte, aber vorweg, es ist 100% so, dass es weder eine Rezeptur gibt, noch selbstverständlich ist, es ein Geschenk ist, aber für das wir hoffentlich auch mutig beten und uns dazu ermutigen und uns helfen. Dann gibt es sicher auch die begabten Evangelisten, die gibt es auch. Und ja. Das sind nur ein paar Aspekte, glaube ich. Ja.
Einen Punkt habt ihr schon angesprochen. Du hast schon geredet, scharfe Pfeile zurück oder Angst vor Ablehnen. Und ich denke mal, dass das ein riesiger Faktor ist. Ich meine, du hast das Gebet angesprochen, aber habt ihr sonst auch noch Sachen, die euch da ermutigen oder Kraft geben oder nicht entmutigen lassen? Weil es trifft dann ja oft sehr verletzt an selber.
Ja, also das gemeinsame Gebet auch mit anderen Gläubigen, also denen ich davon erzähle, wie es da geht und so, das ist sicher ein Bereich bei mir.
Ja. Ja, das Reden mit anderen drüber, also Beziehungen, wo man das teilen kann und die Entmutigung auch teilen kann, die Herausforderung auch drüber reden und wirklich sich. Oftmals sind diese Pfeile ja persönliche Angriffe, aber es hängt ja an dem Pfeil immer was dran. Da hängt ein Argument dran. Manchmal ist es ein Scheinargument und manchmal ist es ein valides Argument. Wie kannst du glauben, dass dieses Buch, das 30 Leute geschrieben haben, über 1500 Jahren Gottes Wort ist? Das ist ja eine valide Frage. Und darüber soll man auch nachdenken. Nicht einfach nur sagen, die mag mich nicht. Ja. Also darüber nachdenken, sich auch weiterbilden, oder? Und auch versuchen, dann aus Liebe wieder zu antworten. Aber trotzdem ist der Schmerz natürlich auf jeden Fall da, weil es oft auch natürlich, wie kannst du das glauben? Das ist doch völlig irrational. Ja. Und was ich schon glaube, also Gebet, mit anderen drüber reden, aber dann natürlich auch ganz, ganz wesentlich das Verständnis, auch für den ganzen Bereich Evangelisation, Evangelistik, dass ich weiß, und da muss ich mich immer daran erinnern, das ist nicht die Entmutigung nicht gleich weg, aber unsere Aufgabe als Zeugen in der Welt ist eben nicht Rechtsanwälte zu sein, sondern Zeugen. Und mir hilft es sehr. Der Rechtsanwalt muss diesen Fall zu seinem machen und sagen, ich verteidige das jetzt auf Biegen und Brechen. Und Jesus selber sagt, wenn sie mich ablehnen, wenn sie euch ablehnen, lehnen sie mich ab. Zu verstehen, ich bin Zeuge und die Aufgabe vom Zeugen ist zu sagen, in unserem Fall ganz stark, was steht da und was habe ich erlebt, die beiden Dinge. Aber wir sind nicht die, die der Person die Verantwortung gegenüber haben, zu sagen, du, da, ich zeige dir, dass das wahr ist. Das ist auch von der Definition her gar nicht möglich. Also das hilft mir immer wieder, mit dran zu erinnern und da helfen mir andere, hilft mir die Bibel, meine Rolle da richtig zu sehen. Ja. Aber die Verletzung, die ist da. Ja. Also das habe ich auch sehr, sehr oft erlebt. Ja.
Ich will eine persönliche Frage stellen. Ich habe selber das Thema, dass dieses gottförmige Loch in mir ist zwar gefüllt, aber es fühlt sich nicht so an. Oftmal. Wie geht es euch damit? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Da können wir jetzt unseren Seelsorge-Experten Willi fragen. Ja. Das ist jetzt ein. Ich glaube, es geht in eine ganz andere Richtung, aber ich kenne das auch.
Oder vielleicht aber es ist es anders. Ich sehe mich auch nach dieser überströmenden Freude oder diesem Evangelium. Ja. Aber ich habe die durchaus nicht immer so. Eher selten.
Natürlich, ja. Und ich glaube, das ein Aspekt dabei, da sollte man länger drüber nachdenken, bevor man da differenzierte Antwort gibt, aber ein Aspekt dabei ist, die Bibel macht kein Geheimnis draus, dass es erringen bleibt, oder? Also, die Realität, dass Jesus unser Retter ist und dass das alles ändert in unserem Leben und die Realität, dass das wirksam ist in unserem Denken, Reden, Handeln und Empfinden, da gibt es eine Kluft dazwischen. Geist kämpft gegen Fleisch und das Fleisch ist ja das, was man oft das empfindet. Oder? Und ich glaube, da braucht es die Ermutigung, die Erinnerung. Oder? Ich bin immer wieder erstaunt über einen Galaterbrief. Die Galater waren eine der ersten Gemeinden, die das Evangelium gehört haben, begeistert. Es ist nicht das Werk des Gesetzes, sondern das Evangelium, das Geschenk der Gnade. Und Paulus sagt, nach wenigen Jahren habt ihr das komplett vergessen. Also es gibt in uns diese Krankheit der geistlichen Vergesslichkeit, dass wir ständig vergessen. Und darum sagt er, ich werde aber auch nicht müde im Philipperbrief, euch immer wieder daran zu erinnern. Also die Erinnerung, die Kluft zwischen dem Wissen und der Realität und dem Empfinden und die Gefühle sind dann oft sehr tricky, die Gefühle drücken ja oft mal nur was aus, was in uns ist. Oder? Und da an die Wurzel zu gehen und sich zu erinnern und zu ermutigen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber, dass diese Kluft ein Stück weit immer da sein wird. Ja? Bis Jesus wiederkommt und diesen Teil auch wegnimmt. Ja?
Und gerade nochmal, wie lange macht es das schon? So investieren in Beziehungen?
Also hoffentlich schon sehr lang. Also, so intensiv, aber wo wir sagen, so können wir zurückschauen, sind es vielleicht 4-5 Jahre.
4-5 Jahre. Wie weit habt ihr investiert, ohne dass ihr eine Reaktion gehört habt? Eine positive?
Viel.
Ja. Viele Jahre. Ja. Wie er gemeint hat, der Gerhard, oder? Es bedarf bei
absolut,
allen Sachen lange Investition, bevor etwas zurückkommt.
Genau. Das sind genau diese Aspekte, die das ergänzen. Oder wir haben auch aufgrund der Zeit, und das ist ja schon wieder vorbei, viele rausgestrichen, also Aspekte, die wir gelernt haben, und ein Aspekt ist auf jeden Fall der, und den haben wir nur in ein paar Jahren gelernt, und viele von euch haben den über Jahrzehnte gelernt, dass du viel, viel Geduld brauchst und dass wir die Frucht dessen auch oft gar nicht sehen.
Ja. Das soll uns alle aufmuntern.
Ja, absolut.
Dass jetzt auf alle Fälle irgendwann Erfolge bringt.
Lohnt, ja. Okay, die Zeit ist um. Könnt ihr 2-3 von uns bitten, noch einfach mit uns zu beten abschließend und dann. Wo ist denn der Chef? Sollen wir fürs Essen schon beten, da gemeinsam, oder?
Ja.
Also, könnte vielleicht, Flo hat das genauso geplant, wie man sieht, könnten vielleicht einfach 2-3 mit uns noch beten und der Letzte, fürs Essen. Danke.